Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Dortmund-Woche wird aufgezeichnet an einem Montag nach einem denkwürdigen Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Ja, da muss man sagen, nicht nur aus Sicht der Anhänger von Borussia Dortmund, sondern auch aus Sicht der vielen, vielen neutralen Fans, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich mal wieder einen spannenden Titelkampf in der deutschen Fußball-Elite-Klasse. Also besser hätte es nicht laufen können. Sicher Länderspielpause jetzt, aber das baut die Spannung ja nochmal zusätzlich aus. 14 Tage vor dem sogenannten deutschen Klassiko, vor dem großen Spiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Ja, ein Spieltag wie ein Geschenk. Zunächst der Erfolg von Borussia Dortmund über den ersten FC Köln. Das war ja dann doch mehr als ein Pflichtsieg, wenn man sich das Ergebnis anschaut und wenn man sich auch anschaut, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Das weckte schon mal Vorfreude. Ja, und als man schon gedacht hat, schöner kann das Wochenende gar nicht werden, dann gab es auch noch den Sonntag mit dem Auftritt des FC Bayern in Leverkusen und am Ende müssen sich die Münchner dort mit 1-2 geschlagen geben. Patrick Berger, hallo.
Hallo, das ist so
von uns bestellt worden, damit die Dortmund-Woche endlich mal wieder richtig schöne, positive Themen hat. Ne?
Genau so ist es, damit wir hier 2 Wochen Pfeffer haben und uns richtig freuen können auf das Spiel. Nein, erstmal hallo an alle. Ich beiß hier erstmal schön einen Apfel rein, Olli. Weil ich nämlich hier in Frankfurt auf Länderspielreise bin und du kennst es ja auch noch als Reporter. Oder nur zu gut, dass man eigentlich den ganzen Tag über oftmals so viel Stress hat, dass man gar nicht so richtig ordentlich zum Essen kommt. Ja, ich glaube, ich bin mit einem Focaccia gestartet, habe dann 2 Brötchen gegessen und vorhin noch beim öffentlichen Training in Frankfurt der Nationalmannschaft, ich glaube, eine Stadionwurst gegessen und Pommes. Also ich habe mich heute richtig geil ernährt und deswegen wollte ich jetzt zumindest mal nebenbei den Apfel essen. Also, aber meine Ernährungskünste soll es nicht gehen.
Aber doch, das muss an dieser Stelle dann auch nochmal lobend erwähnt werden, dass du trotzdem auf gesunde Ernährung noch achtest und dann dich sozusagen zu diesem Apfel zwingst. Ich kann mich noch gut erinnern, früher, als ich große Turniere gecovert habe, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da gab es ja immer dieses sogenannte DFB-Medienzentrum. Und wo man mehr oder weniger den halben Tag, wenn jetzt gerade kein Spiel anstand, verbracht hatte, da gab es dann Pressekonferenzen, dann hat man dann anschließend geschrieben. Und das Gute oder das Schlechte, je nachdem, wie man es nimmt, der DFB hat mit Sponsoren zusammengearbeitet. Ein Sponsor war beispielsweise McDonald's. Jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. Nein, aber
gab es dann Burger berichten. Oder was?
Naja, da gab es auch Burger und vor allen Dingen, da gab es auch... es gab ein Kuchenbuffet und ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, zum Beispiel bei der Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine 2012, ich würde mich von nichts anderem mehr als von Käsekuchen ernähren. Das war nicht gut.
Ja,
das zeichnet dich aus, dass du dann tatsächlich noch an Obst und Vitamine denkst.
Ja, also das Catering gibt's auch, da gab es heute auch Käffchen und ein paar belegte Stullen gibt's. Das ist auch nicht mehr so ganz wie früher, aber zumindest ich glaube, man kann es nennen, VW Media Lounge. VW steht uns bei Sport1 ja auch nahe. Das ist schon noch die Lounge, die es gibt bei Länderspielen. Das ist immer ein tolles Catering, aber beim Training ist das mittlerweile nicht mehr so, wie es vielleicht mal früher war, Olli. Aber sind wir viel zu lang hier über meinen Apfel und meine ja eigentlich viel zu schlechte Ernährung während Länderspielreisen gesprochen. Also ich hoffe, dass sich die Nationalspieler da anders ernähren. Ganz besonders auch Emre Can, Marius Wolf, Nico Schlotterbeck, die aus BVB-Sicht dabei sind. Hab's vorher noch gesehen beim Training, auch kurz begrüßen können. ja, die grinsen natürlich, die strahlen um die Wette, die haben eine richtig gute Laune. 6-1-Sieg, sind auf Tabellenplatz 1 und ja, die Bayern, Kimmich, Goretzka und Co., auch Gnabry, da sah der Blick schon ein bisschen anders aus. Ich war am Sonntag auch in Leverkusen, wir können ja mal später reinhören, konnte mit dem einen oder anderen Bayern-Spieler, auch mit Trainer Nagelsmann sprechen und da muss man schon sagen, boah, da gibt's ganz schön Frust, da gibt's ganz schön Wut aktuell. Hasan Salihamidzic, der Sportchef der Bayern, der hat da auch die Alarmglocken läuten lassen, hat gesagt, keine Gier, keine Mentalität, es geht um die Meisterschaft. Und man merkt schon, da liegen die Nerven ein bisschen blank und den BVB als Gegner nimmt man enorm ernst. Und man muss schon sagen, Olli, das war ein Statement-Sieg, ne? Das 6-1 gegen den ersten FC Köln, wobei man ein bisschen einschränken muss rein von der Leistung her, also das war schon schwach auch vom ersten FC Köln, also sowohl defensiv als auch offensiv. Gut, im ersten Durchgang hatten sie noch ihre Chancen, aber vor allen Dingen defensiv war das auch sehr, sehr wenig Gegenwehr von den Kölnern. Aber ich glaube, den Sieg wollen wir den Dortmundern nicht madig machen. Es war ein 6-1, es war überzeugend und es war, glaube ich, einfach nochmal der Sieg zur absolut richtigen Zeit, wenn man auf diesen Klassiker vorausblickt, oder?
Definitiv, zumal es ja davor, das darf man nicht vergessen, ja auch fast schon sowas wie zwei Stimmungskiller für den BVB gegeben hat. Einmal das Ausscheiden aus der Champions League beim FC Chelsea, dann dieses 2-2 im Revierderby auf Schalke, das war schon sowas wie eine gefühlte Niederlage. Und umso wichtiger einfach psychologisch gesehen, dass man in diese Länderspielpause und am Ende dieser Länderspielpause steht dann ja der deutsche Klassiker, dass man in diese Länderspielpause mit einem guten Gefühl reingeht. Wenn man das Spiel am Samstag gesehen hat, dann muss man einfach sagen, es war in erster Linie das zu sehen, was in den letzten Wochen nur partiell mal aufblitzte, in London beispielsweise und auch in Gelsenkirchen. Der BVB hat vor Spielwitz gesprüht, man hat sich gute Möglichkeiten rausgespielt. Es waren auch einige Spieler da, die wirklich gezeigt haben, dass mit ihnen in dieser Saison noch zu rechnen ist, wo man vorher ja vielleicht auch ein bisschen hatte zweifeln müssen. Stichwort Sebastian Haller, den man logischerweise angemerkt hat in den letzten Wochen auch, dass es schon sehr, sehr hart für ihn ist, sich wieder zurückzukämpfen. Ganz klar, diese Krebserkrankung mit diesen vier Intervallen von Chemotherapien, der war komplett raus, der musste quasi wieder bei Null anfangen. Das war schon klar, dass da auch zähe Perioden auf ihn warten. Und ich glaube, das, was er da gezeigt hat gegen den ersten FC Köln, das kann in jedem Fall nochmal ein psychologischer Verstärker sein. Aber andererseits auch lobend zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang Donny Malen, ein Spieler, an dem sich ja häufig auch die Geister geschieden haben. Der, fand ich, hat tatsächlich auch mal gezeigt, über welche Qualitäten er verfügt und warum der BVB im vorletzten Sommer tatsächlich auch, das vergisst man ja leicht, knapp 30 Millionen Euro für ihn nach Eindhoven überwiesen hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also war lange in der Bringschuld, hat es lange nicht zeigen können. Und jetzt muss man einfach mal sagen, das war ein Spiel, ja, wo man eben gesehen hat, warum man Donny Malen verpflichtet hat. Jemand, der wirklich mit einem Riesentempo über die Flügel kommt, der sofort den Abschluss sucht, der einfach echt ein gutes Spiel gemacht hat. Und daran muss er sich messen lassen. Das darf jetzt natürlich nicht nur eine Eintagsfliege gegen eine Mannschaft gewesen sein, sondern ja, das muss er einfach beibehalten. Aber ich finde es ganz spannend, um nochmal, Olli, auf Sebastian Haller zu bleiben. Mhm. Also da gab es ja schon ganz schöne Kritik aus vielen Expertenreihen, auch hinter vorgehaltener Hand. In Dortmund muss man auch so ehrlich sein, würden sie, glaube ich, nie offen sagen. Aber auch die Verantwortlichen, die schon mal gesagt haben, wie gehen wir denn mit diesem schwierigen Thema um? Ist er schon so weit? Müssen wir vielleicht auch, das haben wir in der letzten Folge ja diskutiert, müssen wir vielleicht auch in der Sommerpause doch nochmal etwas auf dieser Position machen oder nicht? Das sind alles Geschichten, die diskutiert wurden, wahrscheinlich auch immer noch irgendwo im Hinterkopf sind. Aber da hat Haller ganz cool reagiert. Also der kriegt das schon auch mit, was wir so vielleicht mal im Podcast sagen, was vielleicht auch irgendwo erzählt wird, geschrieben wird. Denn ich habe ihn gefragt, wie waren denn diese schwierigen Wochen für dich? das waren ja, ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, müsste ich nachgucken, weiß ich gar nicht, ein Tor in 12 Spielen oder sowas oder 13 Spielen, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber da hat er gesagt, du sagst gerade, es war eine schwierige Zeit, für mich war es keine schwierige Zeit, wenn ihr denkt, dass all das, was in den 6-7 Monaten zuvor war, innerhalb von nur 3 Wochen wieder komplett weg ist, dann wäre das ein riesengroßer Fehler und auch ziemlich traurig, also er ist total froh, dass er überhaupt hier ist, dass er für den BVB aufläuft und alles ist Bonus für ihn. Natürlich sagt er, ich bin ein Stürmer, ich werde an Toren gemessen und wenn ich nicht treffe, dann bin ich natürlich auch schlecht drauf. Aber das dauert alles ein bisschen seine Zeit, ein bisschen seine Weile und man ist dann natürlich auch im Dortmunder Lager umso erleichterter, dass es jetzt auch mit einem Doppelpack geklappt hat gegen Köln. Und ich glaube, die Länderspielpause kommt für ihn auf der einen Seite ganz gut. Es ist schon krass. Er fliegt auf jeden Fall zur Nationalmannschaft. Elfenbeinküste wird er auch ein paar Tage unterwegs sein, hat einen anstrengenden Flug, aber vielleicht kann er sich da auch nochmal natürlich im Kreise der Nationalmannschaft, wo er einige Freunde hat, wo seine Sprache gesprochen wird, viel Französisch, kann sich da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Kraft tanken und einfach nochmal gute Laune holen, bevor es dann wieder zurück nach Dortmund geht. Das war ja auch so eine Geschichte, die, glaube ich, nicht jedem in Dortmund gefallen hat, dass Haller in dieser doch nicht ganz so einfachen Lage aus der Krebserkrankung heraus jetzt einfach wieder zur Nationalmannschaft geht. Aber so ist es nur mal, Olli. Wenn die Nationalmannschaft ruft, da hat man als Verein wenig Chancen, ne?
Es ist so und zudem müssen wir auch mal sagen, da müssen wir vielleicht die deutsche oder europäische Brille auch mal abnehmen. Also es ist für uns selbstverständlich, dass Spieler, selbst wenn sie, es kommt natürlich keiner jetzt vom BVB aktuell aus einer vergleichsweise so schweren Erkrankung wie Sebastian Haller, aber für uns ist es selbstverständlich, es gilt als selbstverständlich, dass Spieler, selbst wenn sie eine Verletzungsphase hinter sich haben, dann zur Nationalmannschaft fahren, wenn es sich denn um die deutsche Nationalmannschaft handelt oder wenn es sich um eine andere europäische Nationalmannschaft handelt. Und es wird natürlich nicht so gern gesehen, weil klar, wenn beispielsweise Sebastian Haller Richtung Elfenbeinküste aufbringt, das ist natürlich eine ganz andere Flugzeit. Keine Frage, aber andererseits auch ein Gio Reyna beispielsweise ist unterwegs, geht zur US-Nationalmannschaft. Das ist ja auch jemand, wo man beispielsweise sagen könnte, die Leistungen in den letzten Wochen waren jetzt nicht so überzeugend, dass es ihm vielleicht nicht auch gut tun würde, in Dortmund zu bleiben und zu trainieren. Nein, Nationalmannschaft, das ist genau wie du gesagt hast, das ist was anderes. Kurze Übersicht nochmal. Es sind insgesamt 11 Borussen in dieser Länderspielpause unterwegs, also gehen auf Länderspielreise. Da sind natürlich allen voran die 3 deutschen Nationalspieler, Emre Can, Nico Schlotterbeck und Marius Wolf. Das ist auch eine irre Geschichte, das muss man sagen. Das ist ein bisschen wie vom Tellerwäscher zum Millionär, wenn man sich seine Entwicklung mal anguckt. Dann international Jude Bellingham, natürlich zu den 3 Lions. Rafa Guerreiro, über den werden wir gleich auch noch sprechen, aktiv für die portugiesische Nationalmannschaft, Donny Malen für die Niederlande, Thomas Meunier.
Der übrigens nachträglich nachnominiert wurde, Olli, ne? Das ist eine Geschichte, okay. die ich selbst gerade eben erst auf dem Handy gelesen habe. Also nachträglich ist er nachberufen worden für Steven Bergwijn. Also der musste verletzt passen, Frankie de Jong auch und hat da jetzt nochmal die Belohnung bekommen. Also ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn die anderen fit gewesen wären. Aber siehst du, jetzt hat der Doppelpack doch auch was gebracht. Also jetzt ist er doch auch bei der Nationalmannschaft dabei. Aber da wollte ich eben nur reingrätschen, weil ich selbst interessant fand. Also ich hatte das gar nicht komplett auf dem Zettel.
Nein, das wird ihm sicherlich auch gut tun, weil er war ja schon sehr, sehr niedergeschlagen, als Louis van Gaal ihn nicht mitgenommen hat zur Weltmeisterschaft nach Katar. Um die Liste nochmal zu vervollständigen, Thomas Meunier, auch eine spannende Personalie im Hinblick auf die Zukunft, von der belgischen Nationalmannschaft nominiert worden, Salih Özcan von der türkischen Nationalmannschaft, Gio Reyna von der US-Nationalmannschaft und dann gibt es noch 3 Spieler mit Jamie Bynoe-Gittens, mit Soumaila Koulibaly und mit Tom Rothe, die bei den U-Nationalmannschaften aktiv sein werden. Also für Edin Terzic wird das bedeuten, in den kommenden Tagen, er muss sich als Kleingruppentherapeut betätigen, sagen wir es mal so, ne? Das kennt man ja. Keiner da.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kann er. Wer auch Edin Terzic jetzt so in diesen Tagen gesehen hat, ich habe auch ein, zwei ganz, ganz coole Videos im Internet gesehen, übrigens, der bei den Jungs und Mädels in der Nordstadtliga unterwegs war. Und da gab es auch so viele tolle Kommentare von Fans, die gemeint haben, ich habe immer das Gefühl bei Edin Terzic, der sieht nichts als Pflichttermin an, wenn es um die Fans geht, sondern also das ist schon einer, der gerade echt Spaß hat, der auf so einer Welle schwebt, und er ist ja sowieso, das muss man echt sagen, ein sehr, sehr guter Kommunikator, und ich glaube, er wird es auch gut und ordentlich hinbekommen, auch mit diesem kleinen Kader unterwegs zu sein, Olli. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen rein, vielleicht in die aktuelle Lage, in die aktuelle Situation, reißen mal kurz das Spiel an, das haben wir gerade eben schon mal gemacht gegen Köln, aber ich wollte euch vielleicht mal mitnehmen in diese Stimmung, die im Stadion los war, denn ich muss sagen, von der Stimmung her war das eins der besten Spiele, die ich in der Saison gesehen habe oder gehört habe, nicht nur von Dortmunds Seite, sondern auch von der Seite des ersten FC Köln, die ja wirklich mit einigen Tausenden vertreten waren. Gibt ja eine Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen, wurde unglaublich viel Pyro gezündet. Ich habe schon mit dem Kollegen Thomas Nowak aus Spaß gesagt, wenn der FC für jede Pyrofackel 1.000 Euro zahlen kann, dann haben die den Verein wahrscheinlich bankrott gefackelt. Also das war wirklich unglaublich. Aber einfach auch schön zu sehen, wenn da kein Hass und eine Rivalität auf den Rängen ist und trotzdem eine unglaublich geile Stimmung ist, weil die einfach zusammen mitmachen. Also Hut ab, das war schon sehr, sehr cool. Und ich würde mal sagen, wir hören mal ganz kurz rein in ein paar Sekunden, die sich kurz nach dem Spiel ereignet haben beim BVB. Also da waren alle richtig gut drauf. Also Mats ab, wir hören mal rein.
Ja, das war doch schon mal ein richtig geiler atmosphärischer Vorgeschmack, vielleicht auf das, was diese Saison den BVB-Fans noch ins Haus stehen wird. Unglaublich, wenn man sich die Tabellenkonstellation anschaut. Und man muss sich, ich will jetzt nicht sagen, man muss sich kneifen, aber wenn man noch ein bisschen zurückdenkt und dann sich noch mal vergegenwärtigt, wie war denn eigentlich so die Stimmungslage damals im November, als die Hinrunde der Saison ja vorzeitig wegen der WM unterbrochen worden ist, wo es dann noch diese zwei, ich sag mal wirklich grässlichen Auftritte von Borussia Dortmund in Wolfsburg und in Mönchengladbach, da sind wir ja auch beide gewesen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, gegeben hat. Also in der Tat, wir hätten auf eine Titelchance des BVB keinen Pfifferling gewettet damals. Das hat sich komplett gedreht, und man muss auch sagen, dass die Mannschaft, und das ist sicherlich das Entscheidende gewesen, und das macht ja dieses Auftreten gegen den ersten FC Köln, auch wenn der FC natürlich eine Mannschaft ist, die jetzt momentan nicht gerade das Momentum auf ihrer Seite hat, die müssen sogar ein bisschen aufpassen, dass sie nicht noch ganz unten in den Abstiegsstrudel reinkommen, eigentlich sind sie dafür zu stark von der Substanz her, aber wer weiß das schon, aber was diesen Auftritt so überzeugend gemacht hat, ist ja die jüngste Geschichte. Das heißt, man startete gut nach dem Wintertrainingslager in Marbella, dann kam diese Siegesserie, dann kamen diese ersten Rückschläge, die sicherlich auch empfindlich waren, das Champions League aus, gefühlte Niederlage im Revierderby, und die Mannschaft gibt solch eine Antwort. Und das ist schon etwas, woraus man tatsächlich ableiten kann, dass sich mentalitätsmäßig beim BVB was gedreht hat. Und was die Mannschaft spielerisch drauf hat, Patrick, das hat sie gegen Köln auch unter Beweis gestellt.
Ja, das hat sie auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Ich muss auch an der Stelle sagen, es gab ja den einen oder anderen Verletzungsschock, auch klar, Brand, Adeyemi sowieso, aber auch mit Beino Gittens, der ausfiel, mit Kobel, auch mit Salih Özcan, wo man gesagt hat, boah, das wäre doch nach dem Ausfall von Emre Can der erste Mann, den man einsetzt. Und dann hat Mo Dahoud seine Chance bekommen, der ja wirklich einige Spiele verpasst hat, der, glaube ich, das erste Mal jetzt seit 7, 8 Monaten, seit August, glaube ich, in der Startelf stand. Und das für meinen Geschmack wirklich echt sehr gut gemacht hat. Auch Marco Reus hat ihn gelobt als ein Spieler, der das wirklich top gemacht hat. Einfach auch dieses Gesamtpaket, was er hat, was aber auch dann natürlich im Zusammenspiel mit Jude Bellingham, auch mit Rafael Guerreiro, über den wir jetzt gleich reden wollen, das hat einfach auf dieser zentralen Mittelfeldposition wirklich sehr, sehr gut gepasst, und dann einfach die Abwehr, die ordentlich gestanden hat, und vorne einfach Stürmer, die Tore machen. Also ich glaube, wir finden an diesem Spieltag wirklich wenig Negatives, und es gibt auch echt wirklich jetzt viele BVB-Fans, die daran glauben und die das Gefühl haben, hier kann was passieren. Aber andersrum heißt es natürlich, dadurch, dass etwas passieren kann, mussten die Bayern federn lassen. Das haben sie am Sonntagabend in Leverkusen. Ich habe es ja eben gesagt, Olli, ich war im Stadion dabei, in der Pin-Position, hatte die Möglichkeit, nach dem Spiel dann Interviews mit Julian Nagelsmann und auch mit Thomas Müller für Sport1 zu führen. Und ich würde mal sagen, wir hören doch mal kurz rein, was sowohl Nagelsmann als auch Müller vor allen Dingen auch zum BVB zu sagen haben. Und da merkt man, dass schon ein gewisser Frust, aber auch ein gewisser Respekt dem BVB gegenüber herrscht. Also hören wir mal rein, Julian Nagelsmann und Thomas Müller.
Was geht da einem im Kopf vor, so vor diesem entscheidenden, vielleicht vorentscheidenden Spiel am 1.4.?
Ja, dass wir viel Druck haben, den wir uns heute selber eingebrockt haben, leider.
Und die Dortmunder, ist das so eine Geschichte, wo man sagt, es imponiert einen aktuell, dass sie so Druck ausüben, wie man es von ihnen vielleicht nicht kennt?
Ja, sie gewinnen vor allem viele Spiele, wo sie jetzt nicht immer einen Gegner an die Wand spielen, sondern das ist das Gefährliche, dass sie einfach auch Spiele gewinnen, die sehr eng sind oder wo sie vielleicht auch mal nicht die bessere Mannschaft sind. Und demnach sind wir gewarnt und müssen alles reinwerfen im Heimspiel.
In den letzten Wochen, das können wir streichen, sondern natürlich hatten wir jetzt in diesem Kalenderjahr auch schon eben Spiele, wo wir nicht gewonnen haben, wo wir sogar verloren haben. Und Dortmund im Vergleich hat aus 11 Spielen 10 Siege gefeiert und ein Unentschieden. Also das ist natürlich ein Wort. Es liegt einerseits an Dortmund, andererseits natürlich sind unsere Ergebnisse und unsere Leistungen in der Bundesliga in dieser Konstellation natürlich nicht gut genug gewesen. Und dementsprechend gehen wir jetzt natürlich mit extremem Druck in dieses Spitzenspiel. Und die Suppe haben wir uns selber eingebrockt. Wir wissen zwar, dass der FC Bayern und wir als Team auch mit so Drucksituationen sehr gut umgehen können, aber das war natürlich alles andere als das Wunschszenario. Diese Weckrufe, die gibt es ja ständig oder eben auch nicht. Also das kann man gerne so verwenden. Dem es ein gutes Gefühl gibt, der kann sagen, das ist ein Weckruf. Fakt ist, dass wir jetzt gewinnen müssen, um an Dortmund wieder vorbeizuziehen. Und das ist das Einzige, worauf wir uns fokussieren müssen. Aber der Stachel sitzt schon heute, also müssen wir uns schon einige Fragen stellen.
Hola, das waren doch schon mal Aussagen, aus denen, ja, ich drück's mal vorsichtig aus, ein gewisser Respekt gegenüber dem BVB klar zum Ausdruck gebracht worden ist. Und ich nehme Ihnen das auch ab. Also ich glaube tatsächlich, dass Sie momentan spüren, also so eng, wie es in dieser Saison möglicherweise werden könnte, was die Vergabe der Meisterschaft angeht, das haben wir lange nicht mehr erfahren müssen. Also der FC Bayern steht unter massivem Druck, jetzt gar nicht mal um so nur jetzt auf diese Niederlage in Leverkusen zu gehen, aber es hatte ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder Probleme bei den Münchnern gegeben. Die überzeugenden Leistungen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, die haben dann den Eindruck erweckt, okay, das läuft wieder alles in die richtigen Bahnen. Dann kam Leverkusen und das war ein Spiel, das muss man wirklich deutlich sagen, als ich zunächst davon Wind bekommen habe, okay, zweimal Video Assistant Referee eingegriffen, Entscheidungen korrigiert, zu Ungunsten des FC Bayern korrigiert, da habe ich so gedacht, ja, okay, jetzt wird Uli Hoeneß lospoltern mit hochrotem Kopf, aber nein, man ging sehr selbstkritisch mit der eigenen Leistung um und das, was Hasan Salihamidžić, der Sportvorstand, dann nach Schlusspfiff in Leverkusen gesagt hat, also das fand ich schon sehr, sehr deutlich. Er hat gesagt, das war nicht das, was Bayern München bedeutet. Wir haben alles vermissen lassen, haben uns von einer Mannschaft, die am Donnerstag noch gespielt hat, Leverkusen in der Europa League, überrennen lassen. Und hat dann anschließend die Mannschaft wirklich in alle Einzelteile zerlegt. Also zu wenig Antrieb, zu wenig Mentalität. Auch das ist ganz interessant, diese Mentalitätsdebatte, die hat ja in den vergangenen Jahren meistens eher den BVB beschäftigt und genervt. Die Zweikampfführung sei schlecht gewesen, zu wenig Durchsetzungsvermögen, das hätte er selten erlebt. So Brazzo, und wenn ein Sportvorstand beim FC Bayern München so deutliche Worte findet, dann weiß man, was das bedeutet. Da werden die Wände wackeln an derselben Straße. Klar, viele Nationalspieler der Bayern sind jetzt unterwegs, aber ich glaube, wenn die wieder zurückkommen werden, und wenn es dann nochmal ans Eingemachte geht, dann werden sie den Druck spüren, der in München natürlich ungleich höher ist und, das muss man auch sagen, der ja sofort einsetzt, wenn es mal sportlich nicht läuft. Also wir haben eben im Vorfeld, als wir so ein bisschen die Themen für diese Ausgabe unseres Podcasts der Dortmund-Woche festgelegt haben, dann auch beide mal gesagt, Patrick, das ist ja schon ein Unterschied zwischen den beiden Clubs. Bei Borussia Dortmund wird sozusagen die Krise nach, sagen wir mal, 3 schlechten Spielen ausgerufen. Beim FC Bayern ist sie schon nach einem schlechten Spiel da.
Ja, also das ist Wahnsinn, ne? Die hatten wirklich alle in der Mixzone einen hochroten Kopf, waren unfassbar sauer. Also dann habe ich mir mal so überlegt, wenn Sebastian Kehl nach nur einer Niederlage von Mentalität, von fehlender Gier, von fehlendem Willen, von fehlendem Einsatz, also wirklich, Brazzo hat der Mannschaft alles abgesprochen. Das sind natürlich auch Patronen, die kannst du nicht in jedem Spiel oder nach jedem Spiel nutzen. Also da weiß er schon ganz genau, das mache ich jetzt, weil hier in 2 Wochen das allerwichtigste Spiel der Saison in der Bundesliga zumindest bevorsteht. Man weiß ja bei den Bayern nicht, was in der Champions League noch abgeht. Aber ich finde das schon krass, die Nerven liegen ein bisschen blank. Bei den Dortmundern ist dagegen Jubel, Trubel, Heiterkeit und es sind jetzt auch nicht mehr, sind ein paar Spiele oder ein paar Tage, jetzt keine Spiele, aber ein paar Tage, 2 Länderspiele dazwischen, wo natürlich auch Spieler wie vielleicht ein Adeyemi, wie vielleicht ein Brandt dann auch zurückkehren können nochmal zur Mannschaft und dazustoßen können und die Dortmunder werden schon eine Top-Mannschaft da ins Rennen schicken und ich glaube schon auch, dass es für den BVB ein Vorteil ist, dass man aus der Champions League ausgeschieden ist und nicht noch irgendwie 2 Spiele im Kopf hat oder Hinterkopf hat, sondern dass man sich wirklich voll jetzt auf diesen Wettbewerb fokussieren kann. Aber zur Wahrheit, Olli, gehört natürlich auch direkt nach der Länderspielpause, ist das schon wieder eine Woche der Wahrheit. Du hast das Spiel gegen die Bayern und du hast auch Leipzig im DFB-Pokal. Und wenn du die beiden Spiele verlierst, dann kann die Saison auch mal ganz schnell wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Und dann stehst du am Ende vielleicht mit komplett leeren Händen da. Aber es ist doch total geil, irgendwie Ende März, Anfang April eine Saison zu haben, die eben komplett offen ist. Olli, ich würde sagen, wir reden über einen Mann, der einen großen Anteil daran hat, warum diese Saison so offen ist und warum der BVB ganz oben dabei ist. Und ich glaube, ihr ahnt schon, um wen es geht, weil es nämlich ein total spannender Spieler ist. Hier ist er, unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Und es ist tatsächlich jemand, ich will nicht sagen, den viele schon abgeschrieben hatten. Dafür war seine Qualität eigentlich immer zu groß. Und jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt und der das auch einigermaßen intensiv verfolgt hat in den letzten Jahren, hat immer gewusst, was in ihm steckt. In Rafa Guerreiro, der ja nicht nur unser Spieler der Woche ist, sondern sowas wie unser Spieler der letzten Wochen ist, das muss man deutlich sagen. Und das wird auch eindrucksvoll belegt, auch durch Daten und Fakten. Und es gibt, das finde ich ganz interessant, eine Verbindung. Denn seit Edin Terzic Rafael Guerreiro im Revierderby beim FC Schalke 04 erstmals in seiner jetzigen Amtszeit ins zentrale Mittelfeld befördert hat, da läuft es einfach für Rafa Guerreiro. Da zeigt er, was für ein toller Fußballer ist, wie strategisch er auch denken kann, was für ein toller Vorbereiter ist. Das war ja schon auf Schalke so. Da hat er ja als Torschütze und als Vorbereiter geglänzt. Ja, und beim 6-1 gegen den FC Köln, was soll man sagen, Patrick? Er hat nahtlos einfach an diese gute Leistung angeknüpft.
Ja, total. Ne? Hat einen Treffer selbst erzielt, hat 2 vorgelegt und wir haben es ja eben schon gesagt, zusammen im zentralen Mittelfeld mit Dahoud und mit Bellingham gespielt auf einer zentralen Mittelfeldposition. Und da muss man sagen, das ist natürlich ein Kniff von Edin Terzic zu sagen, aufgrund des ein oder anderen Ausfalls, wir testen ihn auf der Position. Das hat er schon gegen Schalke im Derby sehr, sehr gut funktioniert, wo er der beste Mann war. Leider hat es nicht ganz gereicht aus BVB-Sicht, aber da muss man schon sagen, ein Kniff, der aufging. Und ich finde es ganz spannend, tut mir leid, ich habe den Namen jetzt nicht ganz im Kopf. Ich weiß nicht mehr, welcher Fan es genau war, aber ich kann mich daran erinnern, das liegt vielleicht 3-4 Monate her, vielleicht so ein bisschen weniger, dass ein Fan gefragt hat, ja, sagt mal, ist die Entscheidung bei Guerreiro dann wirklich ein Stein gemeißelt, dass er geht? Was ist denn, wenn er vielleicht irgendwie im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird? Und dann haben wir die Frage, meine ich, noch sogar im Podcast beantwortet. Wir haben nicht gesagt, nein, da gibt es gar keinen Weg zurück, aber wir haben zumindest schon gesagt, also das kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen und die Tendenz geht schon klar in Richtung Abschied, denn das waren unsere Informationen, Olli, die wir beide hatten, die auch viele andere Reporter hatten, weil es schon eigentlich sehr klar war, dass der BVB eigentlich nicht gewillt ist, diesen Vertrag zu verlängern, aus mehreren Gründen, aus dem Grund, dass er einfach defensiv zu schwach ist, vor allen Dingen für diese Linksverteidigerposition. Offensiv haben wir schon mehrfach gesagt, er ist ein Top-Spieler, dass er auch gerade was die Professionalität angeht, was vielleicht auch da angeht, gegen Widerstände zu kämpfen in Sachen Mentalität. Aber jetzt muss man sagen, hat ein Umdenken stattgefunden bei den BVB-Bossen. Und in der Länderspielpause wird es jetzt entscheidende Gespräche mit Guerrero geben, auch in diesen Tagen. Also klar, der ist jetzt erstmal mit der Nationalmannschaft, aber man wird da schon ein Stück weit auch was vorbereiten. Und dann, wenn der Spieler zurückkommt, dann diese ganzen Geschichten forcieren. Und die Tendenz geht eben klar in die Richtung Verlängerung nach aktuellem Stand. Also die Dortmunder wollen gerne den Portugiesen behalten und wenn möglich auch für zwei Jahre an sich binden. Aber klar ist da auch, Olli, ne, nur zu bestimmten Konditionen. Also jetzt auch nicht so, dass der Guerrero sagen kann, hey Leute, ich habe jetzt hier mal zwei, drei Spiele im zentralen Mittelfeld performt, jetzt kann ich mal schön die Hand aufhalten. Also das ist schon auch klar, dass der BVB gewisse Grenzen hat. Das siehst du auch so, Olli, ne?
Ja, das ist ja auch so. Das ist ja die grundsätzliche Linie, die ja auch so ein bisschen unabhängig jetzt von einzelnen Personalien ist. Wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, wie sieht es aus mit einer Vertragsverlängerung im Hinblick auf Mats Hummels oder Marco Reus? Und Sebastian Kehl hat mehrfach betont, und ich finde das gut und ich finde das richtig, dass er das auch immer wieder klarstellt, dass es in Zukunft einfach so sein muss, dass es verstärkt leistungsbezogene Komponenten in diese Vertragsgestaltung bei Borussia Dortmund geben wird, ganz unabhängig von den Personalien. Bei Rafa Guerrero muss man allerdings sagen, ist jetzt natürlich eine andere Situation entstanden durch seine guten Leistungen und die Tatsache, dass sein Vertrag ausläuft, hat er natürlich jetzt auch andere Möglichkeiten. Das heißt, es wird schon sehr interessant sein, wie Rafa Guerrero selber seine Perspektiven so einschätzt. Und das ist ja bei ihm nie so ganz klar. Also einerseits ist er jemand, der ja nicht unbedingt erpicht darauf ist, jetzt noch, wer weiß, wie viele Stationen in seiner Spielerkarriere zu absolvieren. Ist mittlerweile 29 Jahre alt. Er hat auch immer betont, dass er sich beim BVB wohlfühlt. Also auch zum Zeitpunkt, wo sich der BVB mit ihm vielleicht nicht immer ganz so wohl gefühlt hat. Er hat sich immer in Dortmund wohl gefühlt. Aber jetzt ist natürlich eine Situation eingetreten, wo es sicherlich auch, und man liest in den englischen Zeitungen auch von Interesse einiger Premier League Clubs, wo er ganz andere Möglichkeiten haben wird. Nur, wenn man es aus Sicht von Borussia Dortmund sieht und wenn man so ein bisschen versucht, die Mannschaft der Zukunft ja zu skizzieren, da muss man einfach sagen, gerade im zentralen Mittelfeld droht möglicherweise ein herber Abgang, Jude Bellingham. Und wenn Rafa Guerrero diese Position so bekleidet, wie er sie in den letzten Wochen bekleidet hat, dann ist er sicherlich mehr als nur eine gute Alternative für die Zukunft, ganz unabhängig davon, was da vielleicht in diesem Bereich Daichi Kamada, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass der BVB Interesse an ihm hat, da vielleicht noch passieren wird. Also es wird in jedem Fall sehr, sehr spannend. Patrick, ich frage mich manchmal nur, wenn ich dann so höre von Sebastian Kehl, ja, zeitnah jetzt Gespräche dann auch mit Guerrero, zeitnah dann auch eine Entscheidung mit Marco Reus. Also der hat sich ziemlich viel vorgenommen jetzt gerade für die kommenden Wochen.
Ja,
ne?
Genau, ja, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Also Crunch-Time würde ich sagen. Also wie gesagt, bei Guerrero glaube ich jetzt nicht, dass in der Länderspielpause was passiert, weil er schlichtweg auch nicht da ist. Aber zumindest wird da ein bisschen was vorbereitet. Und wie wir es gehört haben, soll dann dem Spieler, auch wenn er zurückkommt, ein Angebot vorgelegt werden. Und dann muss er eben gucken. Guerrero hast du ja eben auch völlig richtig angerissen. Natürlich hat er auch Interesse woanders geweckt, aber grundsätzlich ist er ja in Dortmund sehr zufrieden, hat immer wieder betont, dass er sich vorstellen kann zu bleiben, ist jetzt ja auch schon 7 Jahre, das darf man nicht vergessen, beim BVB, seine Kinder sind in Dortmund zur Welt gekommen, gehen in Dortmund zur Schule, also ich glaube am Ende, wenn da alles passt, dann und der BVB will und der Spieler will, dass man sich da auch einigen wird. Und interessanter wird es natürlich bei Spielern wie Reus und Hummels, denn da hat Sebastian Kehl immer gesagt, also bei Guerrero hat Kehl übrigens gesagt, ich habe nie gesagt oder es stimmt nicht, dass der Spieler, dass da irgendeine Entscheidung gefallen ist, dass wir den nicht haben wollen. Und auf die Frage hin passiert dann da was, hat Sebastian Kehl gesagt, jetzt lassen Sie sich mal überraschen, aber das hängt ja immer auch von zwei Seiten ab. Also da hört man ein bisschen durch. Die eine Seite ist, BVB will, die andere Seite ist, was will der Spieler? Ich denke, am Ende passiert da was. Aber spannend wird es natürlich, was bei Reus und bei Hummels ist. Denn da, wir erinnern uns noch an den Auftritt im aktuellen Sportstudio, als Sebastian Kehl da war und Jochen Breyer ihn regelrecht gelöchert hat. Da hat man ja schon gemerkt, ja, in der Länderspielpause bis dann Anfang April soll man Klarheit in der Geschichte haben. Marco Reus ist jetzt nicht dabei, Mats Hummels ist jetzt nicht dabei bei der Nationalmannschaft. Das ist übrigens auch spannend, das können wir gleich auch nochmal anreißen, mit Marco Reus und der Nationalmannschaft, wenn wir gleich auf den DFB-Part kommen, warum er nicht dabei ist und wie die Absprache mit Hansi Flick aussieht. Aber genau, also um bei Reus zu bleiben. Ich glaube am Ende, dass man sich jetzt in der Länderspielpause einigen wird. Dieses Angebot liegt vor. Auch Dirk Hebel, den Berater, der das natürlich checken wird. Da geht es natürlich auch, haben wir schon mal mehrfach besprochen, Laufzeit, Gehalt, wo man einige Einsparungen machen muss. Aber Reus hat ganz klar nach dem Spiel gesagt, Olli, also ich kann mir vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Und wenn ein Spieler sowas sagt und so klar und deutlich ist, dann glaube ich, wird er am Ende auch mit dem Angebot zufrieden sein. Bei Mats Hummels ist es ein bisschen anders. Also da kann ich mir doch eher vorstellen, dass man sich vielleicht eine Länderspielpause darauf einigt, dass sich die Wege nach der Saison trennen werden. Oder siehst du das anders?
Also
schwierig, ne? Weil das echt so ein Thema ist. Also da sickert auch wirklich nicht so viel
durch. Genau, wollte ich gerade sagen.
Genau, weil Mats sich komplett zurückhält, auch das ganze Umfeld, das ist alles ein bisschen ruhiger, ne?
Er will nichts sagen dazu, öffentlich. Es ist ja nicht so, dass wir es beide, denke ich mal, nicht auch versucht hätten bei ihm.
Ja, das stimmt.
Aber er macht da halt relativ dicht und das klingt für mich so ein bisschen danach, als ob da jemand mit einer ganz, ganz grundsätzlichen Entscheidung für sich ringt. Also bei Hummels ist es so, auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft machen wir uns nichts vor. Das Kapitel ist vorbei, das Kapitel ist zu Ende. Bei Marco Reus sieht es da vielleicht immer noch ein bisschen anders aus. Der hätte unter Umständen noch eine Perspektive im Hinblick auf die Heim-Europameisterschaft in Deutschland dann 2024. Reus wird ständig gefragt auch zu dem Thema, wie sieht's aus? Er sagt eigentlich immer das Gleiche, dass er sich grundsätzlich vorstellen kann, in Dortmund seine Karriere zu beenden. Spannende Frage da für mich in der Tat noch in Sachen Reus. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Das ist das, was jetzt irgendwann, wenn man es denn als gordischen Knoten bezeichnen will, durchschlagen werden muss in nächster Zeit. Was gibt man ihm denn jetzt? Traut man ihm noch 2 Jahre zu? Er selber sagt, ich habe noch 2 gute Jahre im Tank, auf jeden Fall. Beim BVB würde man da gerne etwas vorsichtiger an diese Vertragsgestaltung herangehen, denn selbst wenn er natürlich, und das wird er machen müssen, selbst wenn er Gehaltsreduzierungen in Kauf nehmen muss, ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob du einem einen 2-Jahres-Vertrag gibst und stellst dann fest, was wir nicht hoffen, nicht wünschen, es kommen nochmal Verletzungen dazu und irgendwann kriegt er den Anschluss nicht mehr, was natürlich immer schwieriger wird im zunehmenden Fußballeralter. Und wenn dann jemand noch 2 Jahre Vertrag hat, dann bindet das natürlich auch Kapital. Bei Hummels totale Blackbox. Man weiß nicht genau, was in ihm vorgeht. Es gibt immer wieder diese Gerüchte, dass es vielleicht tatsächlich nochmal ein Abstecher in die USA sein könnte. Aber nichts ist derzeit in Stein gemeißelt. Aber wenn wir mal so ein bisschen dabei sind, in uns selber reinzuhören, mein Gefühl sagt mir, die Wege, glaube ich, trennen sich.
Ja,
sagt
genau.
Sagt mir mein Gefühl.
Genau, das ist auch tatsächlich mein Gefühl. Am Ende kann man ja natürlich gucken, ob uns unser Gefühl trügt. Wir werden das irgendwie dann sicherlich auch erfahren und bestimmt auch nochmal in diesem Podcast thematisieren. Ich glaube, mit der Entscheidung lässt man sich wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit. Man wird jetzt nochmal Gespräche führen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da zu 100% vielleicht jetzt was in dieser Länderspielpause passiert. Bei Reus gehe ich schon eher davon aus. Aber auch da hat Sebastian Kehl gesagt, in der ersten Länderspielwoche nicht, in der zweiten müssen wir dann mal gucken. Also das ist schon sehr interessant. Aber wie gesagt, diese Länderspielpause generell ja so eine Entscheidungswoche, Crunch-Time-Woche. Guerrero will man was vorlegen. Brandt hat man ja schon mal sehr früh gesagt, mit dir will man verlängern. Das ist so eine Geschichte.
Ja.
Da ist man, glaube ich, ein bisschen entspannter. Aber das ist schon recht viel, was da auf Sebastian Kehl zukommt. Und dann wird man mal am Ende gucken, wie er, glaube ich, mit der ganzen Geschichte umgeht und wie er aus dieser Geschichte herausgeht. Ich finde es grundsätzlich spannend. Wir sind ja gerade auch bei der Nationalmannschaft, um das vielleicht mal ganz kurz zumindest anzureißen, Olli. Mhm. Wie viel Spieler da vom BVB dabei sind mit Emre Can, ist ein in Anführungszeichen neues Gesicht wieder dabei. Er war ja noch nie unter Hansi Flick dabei, davor bei Jogi Löw immer wieder. Hansi Flick hat gesagt, ich verfolge ihn seit 2013, immer wieder auf dem Zettel gehabt, selbst vor der WM, aber dann hat er einfach auch nicht so viel gespielt, konnte sich nicht richtig zeigen. Jetzt ist es für ihn klar, dass er auch irgendwo als Mentalitätsspieler in der Mannschaft dabei ist und auch Marius Wolf neu dabei auch im DFB-Dress. Da hat Hansi Flick klar gesagt, das sind zwei Spieler, die einen großen Anteil dafür haben, dass der BVB zurzeit vor allen Dingen auch defensiv eine gewisse Stabilität hat. Genauso wie Nico Schlotterbeck, genauso wie Niklas Süle, der nicht dabei ist. Das haben wir uns gerade eben auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, Olli. Das ist schon überraschend, aber da gibt es eine klare Absprache. Genauso wie mit Antonio Rüdiger, wie mit Jonas Hofmann, wie mit Ilkay Gündogan, auch wie mit einem Leroy Sané, der möchte einfach bei diesem Lehrgang neue, junge, frische Gesichter sehen. Deswegen auch mal ein Malik Ciao, ein Joscha Wagnermann, sicherlich auch Matthias Ginter, der ist zwar kein frisches Gesicht, aber so unfassbar viele Länderspiele hat er ja auch noch nicht gemacht, obwohl er schon 2014 als Weltmeister dabei ist. Also das sind natürlich Spieler, die will Hansi Flick einfach nochmal sehen, und das muss er eben bei einem Niki Süle einfach nicht machen, weil er weiß, was er da bekommt. Bei Brandt hat er heute gesagt, das ist eine Geschichte, die tut ihm am meisten weh. Heute war eine Pressekonferenz nämlich mit Hansi Flick, denn der würde unserer Mannschaft richtig was geben, der hat richtig aufgeblüht, herausragend gespielt, also den hat er normalerweise natürlich auf dem Zettel, genauso wie Karim Adeyemi und wie Marco Reus, und da finde ich gespannt, wie das bei Marco Reus und bei der Nationalmannschaftskarriere weitergeht. Olli, du hast eben schon mal völlig richtig gesagt, bei Hummels glaube ich auch nicht mehr dran, dass wir ihn im DFB-Dress sehen. Da hat auch Hansi Flick gesagt, wir registrieren schon, wie wenig er oder dass er aktuell weniger spielt. Bei Marco Reus hat er gesagt, es gab ein klares Telefonat, eine klare Absprache, einen offenen Austausch. Und da glaube ich einfach, dass man sich so quasi festgelegt hat, dass er beim nächsten Lehrgang, wenn er denn fit ist, wenn er die Leistung bringt und wenn alles passt, dann einfach wieder dabei sein wird, weil er immer wieder sagt, was er für ein Unterschiedsspieler auch ist. Aber da muss man eben auch gucken bei einem Marco Reus. Verletzungsanfällig wird dann irgendwann, wenn die EM nächstes Jahr ist, 35 Jahre sein. Also das wird schon sehr interessant. Sehen wir hier das schleichende Ende einer Nationalmannschaftskarriere, die sowieso immer ein bisschen holprig war, oder springt er vielleicht doch nochmal irgendwann auf diesen EM-Zug auf, sein letztes großes Turnier? Das wird eine Frage, die wir sicherlich mit Spannung die nächsten Wochen sehen, Olli. Aber ich glaube immer noch, dass auch Marco Reus der Nationalmannschaft etwas geben kann.
Also das denke ich auch. Allein wenn man sieht, wie er sich jetzt wieder, er hatte ja zu Beginn des Kalenderjahres auch wieder ein paar körperliche Probleme. Dann ist er ja wegen eines Infekts ausgefallen gegen Köln. Blitzsaubere Leistung. Er ist ein Standardspezialist, ein Freistoßspezialist. Ich glaube sogar, dass er, ist mein Eindruck, an dieser Fähigkeit, die er immer schon gehabt hat, gerade in den letzten Wochen auch noch mal ein bisschen gefeilt hat. Also die Dinger, die fliegen ja wirklich wie Brandfackeln Richtung gegnerisches Tor. Ganz tolle Schusstechnik. Und ich meine, das kannst du jeder Mannschaft geben, diese Qualität, und die ist auch so ein bisschen altersunabhängig. Und dann kommt noch etwas hinzu bei Marco Reus, und das sage ich ganz offen, wir Sportjournalisten sind natürlich auch immer zur Objektivität, zur Sachlichkeit angehalten, aber wenn man sich diese Leidensgeschichte von Marco Reus gerade im Hinblick auf die Nationalmannschaft anschaut, dann muss ich sagen, also es gibt kaum einen deutschen Spieler, dem ich es mehr gönnen würde, noch einmal ein großes, erfolgreiches Turnier mit der Nationalmannschaft zu spielen. Das ist ihm ja aus meistens verletzungstechnischen Gründen nicht vergönnt gewesen. Ich erinnere hier nur an die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Marco Reus wäre heute Weltmeister, könnte sich heute Weltmeister nennen, wenn es ihn da nicht kurz vorher erwischt hätte. Also, wie gesagt, ich persönlich drücke ihm da die Daumen, dass es da noch in Bezug auf die Nationalmannschaft ein Happy End für ihn geben wird. Und um da nochmal den Bogen zu schlagen, ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir Marco Reus im Trikot von Borussia Dortmund in der kommenden Saison sehen werden.
Das glaube ich auf jeden Fall auch, Olli. Jetzt mache ich mal einen harten Cut, denn es gibt einige Fans, die fragen, sehen wir den und den Spieler vielleicht nächste Saison im Trikot von BVB? Da ist natürlich Rami Benzebaini auf der einen Seite, wo ich trotzdem übrigens, obwohl Rafael Guerrero oder obwohl man mit Rafael Guerrero verlängern möchte, glaube ich oder weiß ich auch zu wissen, dass man Rami Benzebaini holen will, weil man auf der einen Seite auf jeder Position doppelt und top besetzt sein möchte und wie du es auch vorhin völlig richtig gesagt hast, irgendwann vielleicht doch Bellingham gehen könnte und man dann Guerrero auch im Zentrum hat. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Kamada natürlich, der kommen soll und dann gibt es viele Fragen, die mit einer Person aus Mainz, der spielt zusammen beim SV Mainz 05, in Verbindung gebracht werden, mit Anton Stach. Und hier kommt nämlich eine Frage von euch Fans und die wollen wir euch jetzt beantworten. Hier kommt sie, unsere Frage der Woche.
Frage der Woche.
So, unsere Frage der Woche, die kommt von Oliver Schnau, nicht Schlau, sondern Oliver Schnau. Der hat uns auf Instagram geschrieben und hat gesagt, moin Patrick, könnt ihr mal in der Dortmund-Woche über Anton Stach sprechen? Und da habe ich sofort geschrieben am Donnerstag, okay, das machen wir, Daumen hoch, hat er schon geliked, hat er auch gesehen. Und das wollen wir jetzt machen, Oliver, wir wollen nämlich über Anton Stach sprechen. Ich hatte heute mal kurz die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen bei der Nationalmannschaft, aber wegen einer anderen Geschichte, ist übrigens ganz cool, der, weiß gar nicht, ob du das wusstest, Olli, der pfeift am Wochenende zusammen mit Nils Petersen ein Bezirksligaspiel und wird dabei assistiert von keinem geringeren als Dennis Aitekin. Also
das finde ich richtig geil.
Genau, das ist eine Geschichte, wo man einfach dafür sorgen will, dass Akzeptanz für Schiris geschafft werden. Und das finde ich ist eine coole Geschichte. Er auch sowieso ein cooler Typ. Ich bin ehrlich, die Frage jetzt stellen, ob er zum BVB geht, die konnte ich ihm nicht stellen. Dafür ist nicht die Zeit geblieben. Aber wir wollen doch mal so versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, Olli. Und sprechen wir ein bisschen über Anton Stach. Da hast du nämlich auch die ein oder andere Information, weil das einfach ein enorm spannender Spieler im defensiven Mittelfeld ist, der ja auch schon in der Nationalmannschaft dabei war. Diesmal nicht in diesem Lehrgang, aber zumindest im erweiterten Kreis. Und die Mainzer haben vielleicht auch nicht jeder auf dem Zettel. Die sind ja hinter Dortmund und vor Bayern auf Platz 2 zurzeit in der besten Rückrundenmannschaft, also Rückrundentabelle. Und daran hat natürlich auch Anton Stach einen Anteil. Und was glaubst du, Olli? Ist das so eine Geschichte? Anton Stach, BVB, könnte da vielleicht irgendwas gehen?
Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil also nach meinen Informationen hat der BVB schon relativ früh seine Fühler in Richtung Anton Stach ausgestreckt, beziehungsweise hat ihn zumindest deutlich in den Fokus genommen. Schon zu dem Zeitpunkt, als er damals von der Spielvereinigung Greuther Fürth zum FSV Mainz 05 gewechselt ist. Das war ja zu Beginn der Saison 2021-22. Und ich habe damals, weil ich habe noch einen relativ guten Draht zum Manager des FSV Mainz 05, das heißt, ist momentan ja im Vorstand, also sozusagen die Treppe hochgefallen, Christian Heidel, kenne ihn noch aus seiner Zeit bei Schalke 04 ganz gut und den habe ich mal danach gefragt und ich fand es immer auffällig, wie relaxed die Mainzer mit dieser Personalie Anton Stach umgehen, an dem mittlerweile natürlich viele Vereine interessiert sind. Damals hat mir Christian Heidel gesagt, also man müsste überhaupt keine Bedenken in Mainz haben, sondern man sei sich relativ sicher, dass man den Jungen noch lange halten wird. Und ein Grund soll ja tatsächlich sein, dass sein Vertrag, der ja offiziell bis zum 30.06.2024 läuft, noch eine Option auf eine Verlängerung für ein weiteres Jahr hat, die der FSV Mainz 05 problemlos ziehen könnte. Und sollte das tatsächlich so sein, dann werden es die Mainzer auch tun. Und wenn der BVB ihn dann trotzdem haben will, dann könnte ich mir vorstellen, würde es aber mal richtig teuer werden.
Das glaube ich tatsächlich auch. Ich würde an der Stelle mal sagen, Olli, wir haben ja jemanden, den ihr schon ein paar Mal im Podcast gehört habt, der in Bad Vilbel wohnt bei Frankfurt am Main und der sich bei uns für Sport1 vor allen Dingen um die Vereine in Rheinhessen, im Rhein-Main-Gebiet kümmert und demnach auch um die FSV Mainz 05. Und das ist kein geringerer als Christopher Michel und den bitten wir doch mal um eine Einschätzung zu Anton Stach und zu der von dir angesprochenen Vertragssituation.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, Anton Stach, der Junge von Mainz 05, der hat eine Karriere irgendwie so im Schnellverfahren hinter sich. Amateurliga, zweite Liga Kräuter führt. Die hat er dann Mitte die erste Liga geführt mit tollen Leistungen. Ist dann im Sommer 2021 für 3,5 Millionen zum FSV Mainz gewechselt und dort schnell Stammspieler geworden, beidfüßig, schneller Spieler, sehr spielintelligent, ist ja auch schon Nationalspieler geworden, auch wenn er dann nicht mit zur WM kam. Trotzdem dieses Gesamtpaket Anton Stach, kein Wunder, dass Mannschaften wie Dortmund, wie Leverkusen, wie Gladbach, sogar der FC Liverpool aus England nach so einem Spieler gucken. Die Vertragssituation ist allerdings ganz spannend. Sein Vertrag bei den Mainzern läuft bis 2024. Es gibt allerdings eine Option, dass dieser Vertrag um ein Jahr verlängert werden kann. Und es sieht so aus, als könnten die Mainzer darüber entscheiden, dass sich dieser Vertrag verlängert. Manager Christian Heidel ist deshalb mal wieder völlig entspannt, was das alles angeht. Der Mainzer Macher hat schon oft gezeigt, dass er dann auch die richtigen Antworten findet, wenn ein Spieler geht, dass es die richtige Summe geben kann. Der Marktwert von Anton Stach wird auf ungefähr 15 Millionen Euro geschätzt. Wer ihn möchte, muss tief in die Tasche greifen. Heidel ist ein ganz harter Verhandler. Und die Zukunft von Stach, ja, die wird in diesem Sommer sicherlich ein ganz spannendes Thema auf dem Transfermarkt sein.
Ja, also, vielen Dank, Christopher. Sehr interessant, vor allen Dingen die Situation mit dem Vertrag, mit der Option. Und ja, klingt ganz danach, als würden die Mainzer diese Geschichte ziehen, haben die Hand dann drauf und ja, dann, wenn dann wirklich ein Verein wie am Ende Leverkusen, Leipzig, Gladbach, auch der BVB dann so interessiert ist, dann müsste man natürlich eine Ablösesumme zahlen. Klar ist auch bei den Mainzern, das hat Heidel auch gesagt, kein Spieler beim SV Mainz 05 ist unverkäuflich und glaube auch nicht, dass da jetzt Monster-Mondpreise aufgerufen werden, aber so 15 bis 20 Millionen bei einem Spieler wie Anton Stach, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das am Ende auch natürlich fordern würde, aber schauen wir doch einfach mal, was die Zukunft bringt. Oliver, ja. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht hier ins Dunkle bekommen. Und wenn ihr genauso wie Oliver auch Fragen habt, die euch einfach interessieren, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, klar, lasst gerne einfach ein Like da, das sowieso auch in den Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Aber ihr wisst ja auch, wo ihr vor allen Dingen mich erreicht. Also schreibt uns einfach mal ganz gerne und wir versuchen dann bei den echt vielen Fragen, die kommen, also das ist mega cool, ja, dann auch einfach mal eine Frage rauszupicken, die wir beantworten. Jetzt in der Länderspielpause haben wir ein bisschen Zeit und können das dann auch gerne machen und ja, freue mich da ganz besonders drauf. Genauso freue ich mich auf das, was dann am 1. April passiert, Olli. Ein Spiel in der Allianz Arena München vor ausverkauftem Haus gegen Borussia Dortmund mit hoffentlich bei beiden Seiten komplett vollen Kadern. Wobei bei den Bayern fällt mir gerade ein, muss man einschränken. Jamal Musiala ist nämlich heute am Montag von der Nationalmannschaft abgereist mit einem Muskelfaserriss und der wird, so die Information auch von unserem Bayern-Kollegen Kerry Hau, das soll ich im Podcast nochmal unterbringen, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Klassiker ausfallen. Also die Bayern hoffen noch so ein bisschen, dass es für die Champions League gegen City reicht, aber das ist schon ein herber Rückschlag, weil Musiala, also das ist für mich ein Unterschiedsspieler, aber sonst hoffen wir, dass alle, sofern muss man sein, fit sind und dass wir da ein richtig geiles Spiel erleben. Und deswegen, Olli, ist das für mich ein Highlight der Woche.
Highlight der Woche.
Ja, natürlich ist das unser Highlight der Woche. Das ist sogar das Highlight der nächsten 14 Tage, denn so viel Zeit ist es ja noch. Wie gesagt, wir nehmen am Montag, am Tag nach der Bayern-Niederlage in Leverkusen und zwei Tage nach dem BVB-Sieg über den ersten FC Köln auf. Und das werden jetzt zwei Wochen sein, in denen sich Zug um Zug die Spannung aufbaut. In dieser Woche wird es vielleicht noch ein bisschen ruhiger sein, weil die Protagonisten ja unterwegs sind bei den Nationalmannschaften. Viele Nationalspieler des BVB unterwegs, noch mehr Nationalspieler logischerweise beim FC Bayern unterwegs. Ja, und dann kommt es zum richtigen Clash. Und das Geile ist einfach die Ausgangsposition aus Sicht von Borussia Dortmund. Man reist als Tabellenführer dorthin. Der Druck liegt beim FC Bayern. Das haben wir ja auch eingangs dieser Folge schon erörtert. Und das wurde ja auch sehr, sehr deutlich aus den, wie ich fand, sehr ehrlichen O-Tönen, die Patrick hier eingespielt hat von Thomas Müller. Also die Münchner wissen schon sehr, sehr genau, dass die Bedeutung dieses Spiels für sie in diesem Jahr noch größer ist, als es in den letzten Jahren waren. So eng war es an der Spitze der Fußball-Bundesliga noch nie. Der deutsche Klassiker in diesem Jahr verdient er dieses Prädikat. Ist übrigens zustande gekommen aufgrund einer etwas flapsigen Aussage von Franz Beckenbauer. Der Kaiser hat tatsächlich mal gesagt, we call it a Klassiker, um internationalen Kollegen, Journalisten die Bedeutung dieses Spiels zu erklären. Daher halt also der Klassiker oder German Classico, wie auch immer. Kann man jetzt drüber streiten, ist natürlich abgekupfert vom legendären Klassico in Spanien zwischen Barca und Real Madrid. Ob dieses Spiel diese Bedeutung ähnlich hat wie Barca gegen Real, aber das ist alles nicht unser Thema. Ich blicke mal ganz kurz auf die Bilanz in der Fußball-Bundesliga. Es wird das 108. Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine sein. 107 Spiele hat es schon gegeben. Davon haben die Bayern 52 gewonnen. 25 hat der BVB gewonnen und 30 Mal endet es unentschieden. Also man sieht schon, es ist so ehrlich, müssen wir dann doch sein, auch wenn es in diesem Jahr so viel Hoffnung auf Dortmunder Seite wie lange nicht mehr gibt, dass es gut ausgehen kann für den BVB. Es ist schon auch Klassiker mit Schieflage. Also so ehrlich müssen wir dann sein. Naja, und wir beiden Hübschen haben uns gedacht, wir haben mal zu Beginn unserer Podcast-Reihe haben wir uns mal gegenseitig so ein bisschen gebettelt, indem wir uns Quizfragen für den jeweiligen Partner ausgedacht haben. Und wir haben gedacht, kann doch nicht schaden, wenn wir diesem netten Spielchen heute mal zu einer Neuauflage verhelfen werden.
Ja, genau. Und ich würde mal sagen, dass unsere Fans hier auch ganz fleißig mitraten können. Also wir können denen ja auch mal ein bisschen ein paar Sekunden, selbst wenn wir was wissen sollten, Olli, mal ein paar Sekunden geben. Aber ich würde mal sagen, soll ich einfach mal starten mit der ersten Frage?
Schieß los.
Ja, wir sind
also ganz kurz nochmal an der Stelle jetzt erwähnt, es gibt einen Ehrenkodex, logischerweise, natürlich, das könnte ja keiner kontrollieren, könnten wir jetzt googeln, wenn wir von irgendeinem PC oder von irgendeinem Laptop sitzen, ja, aber
das ist klar, ne?
Das machen wir nicht, wirklich nicht.
Genau, also das würde ja auch wenig Spaß machen.
Nein.
Also deswegen starten wir doch mal rein. Also es ist eine Meldung von der dpa vom 15. Dezember 2018, Dortmund zum vierten Mal Herbstmeister FC Bayern besiegt. Und zum vierten Mal war es, dass der BVB Herbstmeister war nach 1994, 1995 und 2010. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber die Tore damals unter anderem erzielt Paco Alcácer und Marco Reus. Das war nach einem, ich gucke gerade, nach einem 2-1-Erfolg über Bremen, genau.
Ja.
Dank eines 2-1-Erfolgs über Werder Bremen ist der BVB von den Verfolgern Gladbach und Bayern nicht mehr einzuholen. Das war eine Meldung, die allerdings am 15. Spieltag war. Und jetzt wurden dann ja nochmal zwei gespielt. Und am Ende gab es dann die Hinrundentabelle nach dem 17. Spieltag. Und da will ich, klingt ein bisschen einfach, aber vielleicht ist es auch zu einfach, auch für euch. Aber ich will einfach nur von dir wissen, Olli, weißt du noch, wie viele Punkte der Vorsprung nach 17 Spielen auf die Bayern in dieser Saison 2018-2019 betragen hat?
Das war die Saison, wo der Cheftrainer von Borussia Dortmund Lucien Favre hieß.
Richtig, genau.
Der BVB hatte einen enormen Vorsprung, aber tatsächlich, muss ich gestehen, hast du mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Also, ich weiß, fangen wir damit an. Und darauf wird es in der Retroperspektive ja immer wieder verkürzt. Da heißt es immer, Borussia Dortmund hätte einen Vorsprung von 9 Punkten auf den FC Bayern gehabt. Das hat der BVB auch gehabt. Ich meine aber, zur Winterpause hätte der Vorsprung nicht mehr 9 Punkte betragen, sondern da sei er etwas geschrumpft gewesen. Also, wie gesagt, ich würde sagen, zu 80% in etwa würde ich sagen, 7 Punkte.
Ah, ganz knapp vorbei, Olli, ganz knapp vorbei.
Shit.
Kann ja nochmal der ein oder andere mit überlegen. Also es war nämlich so, die Dortmunder hatten 13 Siege geholt, die Bayern hatten 11 Siege geholt. Aber die Bayern hatten ein paar Niederlagen mehr. Es waren nämlich am Ende genau 6 Punkte. Der BVB hatte 42 und die Bayern hatten 36. Also ganz knapp vorbei, aber wusste ich auch nicht, weil bei mir war immer noch dieses genau 9 Punkte und ich habe dann auch gedacht, so irgendwie, ich habe sogar gedacht, es waren 9 Punkte, also nicht 7, aber es waren dann tatsächlich nur in Anführungszeichen 6 und wir wissen es leider aus BVB-Sicht alle, es hat nicht ganz gereicht. Ne? Am Ende wurden die Bayern dann trotzdem Meister mit 78 Punkten, Dortmund mit 76 Punkten, also eigentlich auch ein Wahnsinn, 76 Punkte zu holen und nicht Meister zu werden, weil die Bayern dann nochmal so richtig angezogen haben in der Rückrunde. Ja, aber damit, Olli, ganz, ganz knapp um einen Zähler.
Ja.
Gehst du aber leider hier mit leeren Händen aus der ersten Runde.
In der Tat. Oh, da baut sich jetzt schon Druck auf bei mir, keine Frage. Aber an die Saison kann ich mich noch gut erinnern. In der kommenden Saison war es dann ja so, dass man im Vorfeld gesagt hat bei Borussia Dortmund, so, jetzt gehen wir anders mit dieser Zielsetzung um, ganz offensiv. Wir postulieren jetzt auch klar nach außen, wir wollen deutscher Meister werden. Und Lucien Favre war ja immer eher so ein bisschen ein Zögerer, ein Zauderer. Ich werde nie vergessen, als ihm dann zum ersten Mal dann im Rahmen der Sommervorbereitung die Frage gestellt wird, wer wird denn jetzt deutscher Meister? Und er die Antwort gegeben hat, Bayern München. Da ist Adi Watzke alles aus dem Gesicht gefallen.
Ja, aber bei Lucien Favre sage ich immer wieder, auch wenn der vielleicht kauzig und komisch, ein überragender Typ menschlich. Also ich finde den klasse.
Absolut.
Und auch trotzdem ein super Trainer, aber ich glaube einfach in der Phase, er war halt ein Bremser und er vielleicht auch ein Realist, ich weiß nicht, hat immer gesagt, wir, deutscher Meister, mit dieser Mannschaft, nein.
Genau.
Ja, schön. Olli, ja, du bist dran, zweite
jetzt
Runde.
Jetzt bin ich dran.
Oder erste Runde für mich.
Erste Runde, zweiter Teil und jetzt wird es für dich zum ersten Mal ernst. Ich habe ja eben eingangs schon so ein bisschen Statistik über diesen deutschen Klassiker hier berichtet. Logischerweise, die Bayern sind von diesen beiden insgesamt sehr erfolgreichen Vereinen der deutlich erfolgreichere gewesen in den letzten Jahren. Und interessant ist, dass beide Mannschaften, also die Dortmunder und die Bayern, 25 der letzten 29 Meistertitel in Deutschland gewonnen haben.
Also, 25 der letzten 29?
So, genau. Ja. Entweder die Bayern, meistens die Bayern, oder aber der BVB gewonnen. Das heißt, wenn wir es mal ein bisschen plastischer, einfacher machen wollen, nehmen wir mal die letzten 25 Jahre. Also wir sind jetzt, letzter Meistertitel wurde im Sommer 2022 vergeben, dann minus 25, dann kommen wir raus im Sommer 1997. Und beginnen wir da mal mit der Saison 1997-98. Also von 1997-98 bis zum Ende der letzten Saison hat es 4 Mannschaften gegeben, die weder Dortmund noch Bayern geheißen haben und die deutscher Meister geworden sind. Und die würde ich jetzt gerne von dir mal hören.
Perfekt. 4 Mannschaften in dieser, die weder Dortmund noch Bayern. So, und wir fangen an mit, was hast du gesagt, 96, 97 oder 97, 98?
97, 98.
97, 98, genau, wenn mich das nicht alles täuscht, ist 96, 97 Kaiserslautern abgestiegen und hat dann unter Michael Ballack, meine ich noch, das letzte Jahr dann auch die Meisterschaft mit Lautern gefeiert, oder?
Das ist schon mal richtig. Und das zwar genau richtig. In dieser Saison 97, 98, 1. FC Kaiserslautern.
Mhm. Sehr gut. Dann kann ich ihn nochmal 2 Meister nennen mit natürlich Grafitsch, Dzeko und Co., also der VfL Wolfsburg, der damals die Bayern 5-1 besiegt hat, dieses geile Hackentor auch von Dzeko, das ist einmal Wolfsburg.
Das war die Saison 2008-2009. Das war übrigens das letzte Mal, ne? Genau. Und das war das letzte Mal, dass es einen deutschen Meister gab, der weder Bayern München noch Borussia Dortmund hieß.
Ah ja, okay, genau, klar. genau, ja, stimmt.
Fehlen noch 10, zwei.
11, 12 und danach waren es nur noch die Bayern. Okay, genau. Dann haben wir noch irgendwo mit Hits the Hammer, Thomas Hitzlsperger, haben wir, das wird mir auch nicht aus dem Kopf gehen, dieser Mega-Knaller-Weitschuss in Winkel. Mhm. Das waren einmal nochmal die Stuttgarter, der VfB Stuttgart also. Damit hätten wir den dritten Meister.
Das war die Saison 2006, 2007, der VfB Stuttgart. Einer fehlt noch.
Und jetzt wird es richtig schwer. Ich überlege gerade, das müsste ich raten, weil wenn ich mal so durchgehe auch von der Qualität, ich meine, klar, Leverkusen, Schalke, wissen wir alle, ne? Ein Leben lang keine Schale in der Hand, ach so, na klar, doch, ja, genau, ja, logisch, die Bremer, klar, haben es ja im Vereinslied auch genau. Mit drin, lebenslang grün-weiß und ein neuer deutscher Meister, kommt wieder mal vom Weserstrahl.
Genau, der legendäre Toni Ailton in der Saison 2003-2004. Ja.
Genau, aber immer trotzdem, ich glaube, alle drei Mannschaften haben sich immer den Kampf dann nicht mit Dortmund, sondern immer mit den Bayern auch geliefert, ne? Oder wenn ich da so, die Bremer waren gegen Bayern oder mit Bayern, das waren die alles entscheidenden Spiele.
Ja, Kaiserslautern.
Wolfsburg auch. Ja. Kaiserslautern auch. Bei Stuttgart weiß ich gar nicht, wer in der Saison irgendwie Zweiter
war. Schalke. Aber ja, Schalke ist Zweiter geworden in der Saison als der VfB Stuttgart. Die Schalke hatten ja bis zum Schluss noch durchaus reelle Chancen und haben dann am drittletzten Spieltag in Bochum verloren und dann am letzten Spieltag in Dortmund sozusagen, wenn man so will, den Karnickelfangschlag gekriegt.
Ja, Wahnsinn. Stimmt. Ja. Siehst du? Ja, interessant. Hey, siehst du,
1-1.
Ja. Nee, sehr gut.
Die erste ja nicht richtig, also du führst mit 1-0.
Ja.
Nach der ersten Runde von dreien.
Schön, das freut mich auf jeden Fall. Da muss ich jetzt gerade eben mal gucken, wo ist denn hier meine zweite Frage an dich, mit welcher fange ich denn an? Ja komm, machen wir das doch mal so. Wir fiebern ja alle dem Klassiker jetzt entgegen in München, also FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und kaum zu glauben, Olli, der letzte Sieg von Borussia Dortmund, jetzt nicht Supercup, nicht DFB-Pokal, nicht ne, alle anderen Wettbewerbe, die es gibt, der liegt schon eine ganz schöne Weile zurück und ich würde von dir einfach gerne wissen, in welchem Jahr das war.
Boah.
Man darf sich nicht täuschen lassen, wie gesagt, nicht DFB-Pokal oder Supercup oder, ne? Weiß auch gar nicht, ob das in München war, aber rein die Bundesligaspiele. Das hat mich nämlich selbst bei der Recherche dann doch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen.
Also in München.
In
Wann
München,
der BVB das letzte Mal in München gewonnen hat.
Genau.
Oh, das ist schwierig. Ich hätte tatsächlich, du hast ja gesagt, es geht nicht um den DFB-Pokal. Ich kann mich noch an ein DFB-Pokal-Halbfinale in München erinnern, was Borussia Dortmund gewonnen hatte. Das war in dem letzten Jahr von Jürgen Klopp.
2017, im April war das, richtig? Ja.
Boah.
Davor hatten wir nämlich nochmal ein Halbfinale, nochmal eins, nach Elfmeterschießen, 2015 war, genau, das meintest du, 2015.
Das meinte ich, genau.
Genau, ja.
Das meinte ich. Das hätte ich gedacht, wäre, aber gut, das ist jetzt halt DFB-Pokal. Ich glaube, danach hießen die Trainer, nach Jürgen Klopp kam Thomas Tuchel. Ich glaube nicht, dass der BVB mit Thomas Tuchel in der Bundesliga in München gewonnen hat. Dann folgte anschließend dieses etwas unglückliche Intermezzo mit Peter Bosch und mit Peter Stöger. Dann kam die Favre-Zeit, da haben sie auch nichts geholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es muss in der Klopp-Zeit gewesen sein.
Ja, da helfe ich dir, das ist richtig.
Mhm. Wann war denn das Jahr, sind zweimal deutscher Meister geworden mit Jürgen Klopp, 2010, 2011 und 2011, 2012. Also muss es in einem dieser beiden Jahre gewesen sein, würde ich jetzt einfach mal, aber das ist jetzt so halb geraten. Ich würde tippen, in der Saison 2010, 2011.
der Saison 2010/2011, sagst du. Ja. Ja, da bist du ein bisschen sogar noch zu weit zurück. Also es war 2014 tatsächlich, also im WM-Jahr, im Weltmeisterjahr der unserer deutschen Nationalmannschaft. Am 30. Spieltag in München ein 3-0-Sieg, 12. April 2014. Sehr überzeugend, 3-0. Und die Torschützen, warte mal, die habe ich mir vorhin noch mal rausgesucht. Henrik Mkhitaryan, Marco Reus und Jonas Hofmann. Also verrückte Mannschaft. Sebastian Kehl übrigens noch mitgespielt. Klar, auch Nuri Sahin. Wen hatten wir noch? Sokratis, Durm hat mitgespielt, Weidenfeller im Tor. Und bei den Bayern immerhin Neuer, Dante, Lahm, Alaba, Götze, Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Mandzukic und Javi Martinez. Also es war keine schlechte Mannschaft. Aber, Olli, ich hätte es mir echt dann auch nicht gewusst. Ja, aber ja. Ich muss da selbst nachgucken. 2014 war es.
2014, das war in dem, in der Saison 2013.
Das war ein Klopp, ja, genau.
2013-14 oder 2014-15? Und dann
13-14. Jürgen Klopp und Pep Guardiola haben sich da gegenüber gestanden.
Ah ja, okay, ja. Genau, oh Mann, genau. Oh, aber die war auch knifflig, das muss ich sagen.
Ja, naja, die war knifflig.
Aber es ist nicht so, dass ich nicht auch eine knifflige für dich hätte. Also.
Schieß los.
Klassiko diesmal im DFB-Pokal. Und zwar, es war ein Halbfinale im DFB-Pokal in der Saison 2014-2015. Und es fand in München in der Allianz Arena statt. Nach 90 Minuten hieß es 1-1. Nach Verlängerung hieß es ebenfalls 1-1. Und dann musste ja irgendwie eine Entscheidung her und dann gab es etwas, was es ganz selten gab. Was war das Besondere in dem anschließenden Elfmeterschießen?
Das Besondere in dem Elfmeterschießen? Ja. 2014, 2015.
Mhm.
Boah, ich überlege gerade, wer war da im Tor? War da Langerak sogar im Tor oder war da irgendwie, oder war das noch Weidenfeld? Weil irgendwo gab es doch so ein Elfmeterschießen, wo, glaube ich, Mitch Langerak zum Held.
Es war tatsächlich, es war dieses Spiel, wo Mitch Langerak im Tor stand und es hatte zwischendurch auch die Bayern haben sich heftig beschwert, weil der Robert Lewandowski, ich will mal sagen, quasi mit einer etwas ungenauen Faustabwehr außer Gefecht gesetzt hatte. Lewandowski, der in der regulären Spielzeit dann für die 1-0-Führung für die Bayern gesorgt hat, Ausgleich für den BVB, Aubameyang. Dann, wie gesagt, Verlängerung brachte nichts ein und dann kam es zu einem Elfmeterschießen und in diesem Elfmeterschießen ist etwas passiert, was absoluten Seltenheitswert hatte.
Absoluter Seltenheitswert.
Ja.
Sind alle irgendwie. Es gab irgendein Elfmeterschießen, wo die auch weggerutscht sind, weil es geregnet hat. Also, was für eine Jahreszeit war das denn?
Ja, das kommt dem schon. Es geht schon in die richtige Richtung. Weißt du denn, wer das Elfmeterschießen gewonnen hat?
Das Elfmeterschießen hat der BVB gewonnen.
Genau.
Aber
genau.
Ich kann dir nicht sagen. Kann dir nicht sagen, wie oder wie es ausging, aber ich sag jetzt mal,
es war ein ungewöhnliches Ergebnis für ein Elfmeterschießen.
Okay. Ich sag jetzt mal, weil ich den Langerak so im Kopf hab, sag ich einfach mal, aber weiß ich nicht mehr. Langerak war da im Tor, oder? Oder war das?
Ja, genau. Langerak
genau.
war im Tor.
Ich sag jetzt einfach, der hat alle fünf Elfmeter oder alle Elfmeter von Bayern gehalten, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, das müsste man jetzt tatsächlich, und das wollen wir ja nicht machen, nochmal nachgucken, ob er alle gehalten hat. Ich würde es nicht ausschließen, dass er einige davon gehalten hat. Also die Antwort, die ich meinte, ist, dass alle vier Schützen des FC Bayern verschossen haben. Alle vier. Und zwar Philipp Lahm, Xabi Alonso, Mario Götze und Manuel Neuer, der dann schon in der Verzweiflung gesagt hat, keiner der Feldspieler hier in der Lage ist, aus elf Metern in die Hütte zu treffen, versuche ich es auch. Aber der ist dann auch gescheitert. Aber wie gesagt, das Elfmeterschießen endete 2-0 für Borussia Dortmund. Beim BVB hat übrigens auch noch Mats Hummels verschossen. Das wollen wir an der Stelle dann auch noch erwähnen. Und dann ist der BVB halt ins Finale eingezogen. Und das Finale, das ging dann allerdings gegen den VfL Wolfsburg verloren. Das war das letzte Pflichtspiel zugleich unter der Leitung von Jürgen Klopp.
Genau, bei dem Finale war ich sogar als Reporter im Stadion. Da hat Dieter Hecking, der Wolfsburg-Trainer, ist mit der King.
Diese King-Kappe,
Kappe durch die Gegend gelaufen. Aber hat der Neuer den entscheidenden Elfmeter verschossen in dem Spiel sogar? Also war
ja,
das der?
Letztendlich ja.
Wahnsinn. Ja, okay. Dann halb richtig, ne? Nicht ganz.
Halb richtig.
Wahrscheinlich hat er nicht alle gehalten.
Okay,
aber,
ja. Okay, die war knifflig. Du kannst es dir erlauben. Du führst mit 1,5-0. Vor der letzten und entscheidenden Runde. Das heißt,
okay.
Na gut.
Okay.
Okay.
Genau, bin ich wieder dran, oder?
Ja, du bist wieder dran.
Mhm. Okay, das ist jetzt tatsächlich, ich habe, weil Olli, du mir irgendwie, oder ich nur eine Viertelstunde hatte, um mir die Fragen auszusuchen, weil ich ja gerade, wir hatten im Auto telefoniert, als ich auf dem Rückweg war vom Training der Nationalmannschaft hier ins Hotel rein in Frankfurt. Ich habe tatsächlich mal geguckt und das ist mehr oder weniger nicht mal eine Schätzfrage. Nee, ich gebe dir auch oder euch vier Möglichkeiten.
Okay.
Und zwar ist natürlich klar, ne? Erster in der ewigen Tabelle, es geht um die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga, ist natürlich der FC Bayern München mit 58 Jahren Zugehörigkeit. Der BVB ist natürlich 2 Jahre kürzer. Er liegt auf Platz 2 vor Werder Bremen und hinter dem FC Bayern München. Und ich würde gern von dir wissen, Olli, mit wie vielen Punkten der BVB denn auf Platz 2 in der ewigen Tabelle liegt. Wenn du magst, ich weiß nicht, magst du grob erstmal schätzen oder soll ich dir 4 Antwortmöglichkeiten geben? Ich weiß nicht, wann du da das letzte Mal drauf geguckt hast, ob du zum Beispiel im Kicker, also Alma Nachma, irgendwie auf dem Balkon, beim Kaffee und bei einem Zigarettchen, ob du da vielleicht mal drüber geblättert hast.
Zahlen sind nicht meine starke Seite, dann gib mir mal die 4 Möglichkeiten.
Soll ich dir 4 Möglichkeiten geben? Mhm. Dann fangen wir an. Also mit der BVB hat genau 3000 Punkte geholt. B, der BVB hat 2882 Punkte geholt.
Ja.
C, der BVB hat 3061 Punkte geholt. Oder D, 3976.
Hör mal, mach's doch noch knapper. Leg die Zahlen doch noch näher zueinander. Boah, Berger! Mann!
Ja, siehst du? Hast du dir die aufgeschrieben? Oder,
also, ob ich mir die aufschreibe oder ob in China ein Sack Reis umfällt. Boah, ist das fies.
Es ist so schwierig.
Man könnte jetzt mathematisch drangehen. Man müsste sagen, der BVB, Gründungsmitglied der Bundesliga, dann war der BVB ja ein Jahr in der zweiten Liga.
Genau. In den 56 Jahre sind es. 56 Jahre.
56 Jahre, genau. Und dann hat es ja irgendwann, hat man dann ja gesagt, es gibt nicht mehr 2 Punkte für einen Sieg, sondern 3 Punkte. Aber boah, das wird dann ein recht komplizierter Dreisatz. Nee, muss ich raten. Also, was mir halbwegs realistisch vorkommen würde, aber das ist ja, das bewegt sich ja alles so um den Bereich 3000 herum.
Damit bist du schon mal nicht schlecht, das kann ich dir sagen.
Ja, gib mir noch mal alle 4 Zahlen und ich entscheide mich spontan nach Gefühl.
Genau, ich sage jetzt mal A, genau 3000, wobei ich da sage, also dann
das glaube ich
müsste der BVB
nicht.
Jetzt genau den 3000. Punkt geholt haben.
Ja.
Das hättest du wahrscheinlich mitbekommen. Wahrscheinlich war es auch so, weil du vielleicht geschlafen hast, ich weiß es nicht.
Nee, so tief
B, B, 2882 Punkte, also weniger als die 3000er Marke. C, 3061 oder D, 3976.
Ja, komm. 3061. Aber es ist.
Jo, da ist er. Richtig.
Echt?
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Es ist richtig. Ich habe dir nämlich eine kleine Falle gestellt und zwar D, also das letzte, 3976, ist genau die Punktzahl, die Bayern geholt haben.
Wollte ich gerade sagen. Das ist Top of the Pops dann in der ewigen Tabelle. Ne?
Und genau. Also das ist schon echt stark und
knapp
mit 2800. Ja, genau. Genau. Und mit 2800 wärst du sogar schlechter als Werder Bremen. Also da wärst du auf Platz 4 in der Tabelle. Aber genau, also 3160 Punkte sind es. Wir hoffen, dass noch ein paar neue dazukommen. Aber Olli, ich würde sagen, es war natürlich auch schwierig. Ich hatte auch echt nur eine Viertelstunde, mir ein paar auszudenken. Wahrscheinlich waren sie ein bisschen zu knifflig für dich. Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber ich habe gewonnen. Ne?
Ja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Trotzdem kannst du jetzt natürlich völlig ohne Druck, denn du führst mit 1,5:1 dann ja auch noch meine letzte Frage beantworten.
2,5.
Entschuldige.
Darauf lege ich jetzt auch Wert hier, du.
Ja, wieso? Du hast.
Ja, wobei, die, nein. 1,5. Ja, um Gottes Willen. Ich habe ja jetzt die eine und die eine halbe. Ja, stimmt.
Ja, okay.
Stimmt.
Dann schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Bei dir, meine dritte Frage. Kleine Zeitreise. Wir steigen aus am 7. April 2001. Natürlich, es gibt den Klassiker, Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. Spannende Situationen damals an der Tabellenspitze. Ich glaube, 4 Mannschaften an der Tabellenspitze, darunter auch natürlich der BVB und die Bayern, die insgesamt nur einen Punkt auseinanderlagen. Und es entwickelte sich eine der härtesten und farbenfrohsten Partien, die es in der gesamten Geschichte der Fußball-Bundesliga gegeben hat. Das Ergebnis eher unspektakulär, 1:1. Aber die Besonderheit dieses Spiels war einfach, dass der leidgeprüfte Schiedsrichter, das war Hartmut Strampe aus Handorf, in diesem Spiel 10 gelbe Karten gezeigt hatte. Einmal gelb-rot gezeigt hatte und einmal glattrot. Also es ging richtig zur Sache im Dortmunder Stadion. Die gelb-rote Karte gegen Vicente Lizarazu vom FC Bayern. Mhm. Die glattrote Karte gegen unseren Doppelpass-Experten Stefan Effenberg. Mhm. Und die Frage, die sich daraus fast schon ein klein wenig ergibt, man muss sagen, beide Mannschaften haben sich nicht geschont. Aber die etwas härtere, rustikalere Gangart hat tatsächlich noch der FC Bayern an den Tag gelegt. Und die Frage deshalb, wie viele Spieler aus der Startelf des FC Bayern konnten nach dieser, ich sag mal, Orgie der Gewalt bei Schlusspfiff tatsächlich von sich behaupten, ich habe keine Karte gesehen.
Ich habe keine Karte gesehen?
Ja, genau. Wie viele Spieler aus der Bayern Startelf haben in diesem Spiel tatsächlich keine Karte gesehen.
Okay. Wie viele Karten waren es nochmal insgesamt, hast du gesagt?
10-mal gelb, einmal gelb-rot und einmal glattrot.
Einmal gelb-rot, glattrot. Und unser Effe, ne? Der ist wieder schön.
Das war Effe, ja.
Ja, das ist ja eine Schätzfrage. Aber zu der Zeit, die Bayern hatten ja Spieler wie Lizarazu, hast du gesagt, ist sogar vom Platz geflogen, Effenberg sowieso. Dann hatten die, glaube ich, Kahn, der wahrscheinlich sowieso locker eine gelbe bekommen hat, weil er irgendwie irgendjemandem den Kopf wieder abreißen wollte. Ja,
guter Ansatz.
Ja, dann weiß gar nicht, ob Jens Jeremies da gespielt hat, der auch immer sehr, sehr gut für eine gelbe. Ja, ich würde irgendwie sagen, wahrscheinlich, sag ich mal, 4 oder 5 Spieler. Hinten in der Abwehr. Ich kenne sogar die Bayern-Mannschaft eigentlich noch ganz gut. Ich weiß, Kufur, der ist auch immer so ein Holzfäller gewesen, der im Strafraum auch immer gut dafür war. Linke, glaube ich. Wahrscheinlich muss vorne irgendwie Paulo Sergio und Elba oder so. Ich sag mal, 4 Spieler sind. Kommt das hin? 4 Spieler? 7? 5 Spieler. Komm, Mann. Na, 4 Bayern-Spieler sind von der gelben Karte, also sind ohne Karte ausgekommen.
Und wie gesagt, aus der Startformation, ne? Also,
ein Wechsel. Ach so, ja, stimmt, weil am Ende nochmal, gut, das sind
noch welche. Aber damals wurde auch noch nicht so viel ausgewechselt und wahrscheinlich haben die meisten auch noch gelb gekriegt. Okay.
Boah, ja, dann, komm, ich bleib bei 4, aber ich höre aus deiner Antwort raus, es ist ein bisschen zu krass geschätzt.
Das kann man so oder so sehen, aber wenn du sagst 4, dann kannst du davon nochmal 3 abziehen.
Nee.
Tatsächlich nee. Ein einziger. Oder? Roque Santa Cruz war der einzige Spieler aus der Bayern-Startelf, der in diesem Spiel am 7. April 2001 keine Karte gesehen hat. Also, wie gesagt, da war Holzauktion im Westfalenstadion.
Boah, Wahnsinn. Ja, das ist ja krass. Das hätte ich nicht. Ja, Wahnsinn. Der liebe Roque Santa Cruz, der hat es geschafft. Ja, okay. Ja, spannend. Nee, das hätte ich nicht mehr gewusst. Also Schön, Olli. Du warst bei dem Spiel im Stadion wahrscheinlich.
Ich war in dem Stadion. Ich bin mit dem Zählen nicht mehr nachgekommen hinterher. Ich weiß noch, ich war Live-Reporter.
Hast du Radio gemacht, ja?
Genau, ich wusste nicht genau, wer jetzt alles Karten gesehen hat und wer nicht. Aber wie gesagt, das ist am Ende nur
nicht beim Tor geschaltet.
Bei den
Bayern. Genau, wurde nicht beim Tor geschaltet, sondern wurde nur gerufen, wenn dann wieder eine neue Gelbe gegeben wurde.
Ja, das war unfassbar. Und das ging ja anschließend dann auch noch weiter. In der Mixzone hat man sich gegenseitig beschimpft und angepöbelt. Uli Hoeneß ist verbal auf Otto Addo losgegangen mit seinem legendären Ausspruch, der gehört in den Zirkus, nicht auf dem Fußballplatz.
Ja, stimmt.
Und so weiter und so fort. Also, da war richtig was geboten. Wer weiß, was uns am 1. April ins Haus steht. Ne?
Ja, schauen wir mal. Mittlerweile sind die Spiele ja irgendwie auch alle ein bisschen lieber geworden. Ne? Also gegen ein bisschen Action habe ich auch nichts einzuwenden.
Nein.
Aber gucken wir mal, Olli. Wir sind am Ende angekommen einer langen Folge, fast bei 1,5 Stunden. Aber ich glaube, das ist eine Folge, wo man vielleicht auch mal beim, weiß ich nicht, Rasenmähen im Fitnessstudio, beim Staubsaugen, beim Essen machen, im Auto, wo auch immer, beim Einschlafen, vielleicht auch mal auf Pause drücken kann und am nächsten Tag weiterhört. Es ist ja eine lange Länderspielpause, die dazwischen steht, und deswegen wollten wir die Folge ein bisschen aktueller halten. Wir hoffen trotzdem, dass ihr euch großen Spaß gemacht hat, und freuen uns ganz besonders dann, gegen die Bayern zurück zu sein. Nächste Woche wollen wir mal eine Pause einlegen.
Genau.
Auch wir zwei ein bisschen Kraft tanken, und genau, dann freuen wir uns nach der Länderspielpause wieder da zu sein und vielleicht mit vielen spannenden Geschichten zurückzukommen, und gucken wir mal, ob der BVB dann weiterhin ganz oben an der Spitze sein wird.
Schauen wir mal, wird der Kaiser sagen. Ne?
So ist es.
We call it a Klassiker, und wir sind, ich glaube, das hat man schon gemerkt, wir sind mehr als heiß drauf. Ich denke mal, ihr auch. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.